Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Die Skispringerin Katharina Althaus hat gestern in Peking Silber geholt im Skispringen und trotz Wind ist sie sehr, sehr glücklich über diese Silbermedaille. Und auch mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk weiß, wie das ist, wenn man Monate, jahrelang auf ein Datum wie die Olympischen Spiele hintrainiert, dann in Topform sein will. Konzentriert das Visier nochmal vors Gesicht, nochmal checken, dass der Helm fest sitzt. Dann an zwei Griffen den Rodelschlitten nach vorne und nach hinten bewegen und schließlich mit Schwung und Kraft diese 1,3 Kilometer lange Eisbahn runter. Füße voran, Kopf möglichst waagerecht und damit praktisch blind mit über 100 Stundenkilometern. Klingt wie ein verrücktes Spiel von Joko und Klaas, ist aber nur der ganz normale Ablauf beim Rennrodeln. Und eine der besten deutschen Rennrodlerinnen ist bei mir heute im HR3 Sonntagstalk zu Gast. Guten Morgen, liebe Diana Eidberger.
Ja, schönen guten Morgen an alle.
Ja, liebe Diana, ein bisschen überraschend. Ja, seit Freitag laufen die Olympischen Spiele und wir beide haben Zeit zu quatschen. What's wrong?
Ja, im Idealfall wäre ich natürlich sehr gerne selber mit vor Ort gewesen in Peking. Aufgrund sportlicher Misspässe, die mir nicht so gut gefallen haben und sportlicher Defizite, die Leistung, die war Anfang des Winters nicht ganz so überzeugend. Plus eine Corona-Infektion Mitte Dezember habe ich mich da nicht für die Olympischen Spiele empfehlen können und musste schlussendlich sogar die Saison abbrechen und bin zu Hause geblieben und werde das Ganze natürlich über den Bildschirm verfolgen und auch ein paar positive Vibes an meine Kolleginnen sind.
Ja, davon gehe ich aus, dass ihr dann auch in Kontakt seid. Also du hast es gesagt, Corona positiv, der eine oder andere Sturz und du hast dich einfach platt gefühlt. Dein Platt als Leistungssportlerin, als Hochleistungssportlerin ist sicherlich anders als mein Plattfühlen nach meiner Runde 6 Kilometer Joggen. Beschreib das mal.
Wahrscheinlich ist es gar nicht so viel anders. Ich gehöre nicht zu den besten Läuferinnen, aber grundsätzlich hatte ich schon mir erhofft, dass ich die Infektion ein Stück weit besser verkrafte und wieder schnell wie möglich auf mein Trainingsgerät und auf mein Wettkampfgerät zurückkommen kann. Das hat leider nicht funktioniert und bis heute fühle ich mich auch nicht fit und auch nicht wettkampftauglich. Von daher war die Entscheidung auch, die Saison dann abzubrechen, absolut richtig und fühle mich wahrscheinlich schon, wie du dich auch fühlen würdest nach einem 6-Kilometer-Lauf.
Ja,
kommt
drauf
an, wo deine Minutenzahl liegt.
Ja, genau. Naja, die ist eher im oberen Bereich, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich auch länger nicht gelaufen. Aber dieses immer wieder zurück auf los, sich wieder aufbauen, den Körper wieder in Form bringen, das gehört ja mit zum Alltag einer Leistungssportlerin. Wenn das jetzt nicht klappt und man muss vorzeitig die Saison abbrechen, wohin packst du so eine Enttäuschung? Ich meine, Olympia ist ja irgendwie das Traumziel für alle Leistungssportler.
Ja, ganz klar. Und ganz so einfach steckt man das natürlich auch nicht weg, weil da stecken so viele Jahre hartes Training, Schweiß, Tränen, hängt da alles mit dran, tolle Momente auch. Und ich habe aber schon als kleines Mädchen lernen müssen, dass es schlussendlich immer wieder am Start losgeht und das Karussell sich dahingehend nicht weiter dreht, sondern es immer wieder Unterbrechungen geben kann und Rückschläge, Niederlagen und dass man gestärkt aus so einer Situation eben rausgeht. Und umso wichtiger war es mir dann auch, im nächsten Winter wieder auf den Schlitten zu liegen und die Bahn der Welt zu beherrschen. Deswegen war die Entscheidung, die Saison abzubrechen, gar nicht so tragisch für mich selber, sondern sehr bewusst und ich stecke jetzt schon wieder voller Motivation und in den Gedanken eben für den nächsten Winter.
Das ist eine Leistungssportlerin und wir können dich ja auch erleben als Expertin bei Eurosport, ne, während der Olympischen Spiele und wer Lust hat, dich zu erleben, während du das Rennrodeln kommentierst, das ist ja auch eine tolle Sache. Erklär mir die Faszination Rennrodeln.
Ja, nicht nur, dass man mitunter mit über 140 Kilometer pro Stunde durch einen Eiskanal fährt, sehr wenig bekleidet oder zumindest nicht viel Schutzkleidung um seinen Körper drumherum hat und die Geschwindigkeit dort wirklich bis in die Zehenspitzen fühlen kann. ist die Faszination für mich ganz klar, das Kämpfen um tausendstel Sekunden gegen meine Kontrahentin. Und da gehört es dazu, sehr präzise durch die Kurven zu fahren, immer am Limit irgendwo zu sein, vom Material, von der Fahrlage, so wenig wie möglich zu sehen, um dann den aerodynamischen Vorteil da auch auszuspielen. Und letztendlich auch gar nicht zu wissen, wenn man im Ziel ankommt, wo ist die Zeit überhaupt gelandet. Und manchmal hat man das Gefühl, dass der Lauf wirklich sehr gut war und die Zeit aber nicht dafür spricht und man irgendwie schwarz auf weiß dann zu langsam war. Dann gibt es auch Läufe, wo man sagt, naja, der war jetzt vielleicht nicht so gut, der war fehlerbehaftet und im Ziel ist man trotzdem sehr schnell gewesen. Und ja, das ist natürlich die Faszination dann daran, eben doch eine Sportart zu haben, die ein Stück weit von vielen anderen Faktoren mit abhängig ist und nicht nur von meinem sportlichen Können.
Also über diese Faktoren, liebe Diana, sprechen wir gleich, über das, was Adrenalin-Junkies wie dich und Speed-Junkies lieben. Und ja, eben an diesen Feinheiten, an diesen Nano-Nuancen, an denen man dann eben vielleicht als Perfektionistin genau ein bisschen schrauben muss. Rennrodeln, unser Thema heute, und die Olympischen Spiele. Unser Gast heute ist Diana Eidberger. Bis gleich. Seit Freitag sind ja die weltbesten Wintersportler, Sportlerinnen bei den Spielen in Peking am Start. Olympia. Eine, die auch gerne dabei gewesen wäre, ist heute Gast bei mir im HR3 Sonntagstalk, die Rennrodlerin Diana Eidberger. Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Mit über 100 Stundenkilometer im Eiskanal, auf dem Rücken liegend, auf dem Schlitten, und der Kopf hängt dann in der Luft, Diana, ganz frei.
Ja, genau. Und im Idealfall verschwindet der Kopf auch hinter dem Brustbereich oder hinter den Schultern, so dass man wirklich gar nichts mehr sieht und man eben nur über die Seitenführung der Bahn sich orientiert. Aber wir haben sogar ein kleines Geheimnis. Die meisten Athletinnen tragen ein sogenanntes Kopfhaltegerät. Das ist mit dem Bein verbunden und dient dazu, die optimale Fahrlage während der ganzen Fahrt, und das ist mitunter bis zu einer Minute, wirklich einzuhalten, um den aerodynamischen Vorteil da eben auszuspielen.
Also über deine Wirbelsäule läuft von deiner Ferse so eine Art, wie so ein Stock, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also diejenigen, die schon mal klettern waren oder wenn man sich mit dem Klettern beschäftigt, weiß man, dass man einen Gurt tragen muss, der um die Beine geführt wird. Ja. Oder dann steigt man in so ein Klettergerüst. Und ein bisschen kann man sich das so vorstellen, dass ähnlich wie beim Klettergerüst über Gurte an den Oberschenkeln mithin über den Bauch unterm Anzug verschwindend ein Seil bis zum Helm gespannt ist und das in der direkten Verbindung dann ja so funktioniert, dass ja, Kopf und Oberkörper bis hin zu den Beinen, das eine Linie ergibt, okay, und man da eben die optimale Fahrlage hat.
Und je besser die Linie ist, umso weniger Zeit braucht man. Und trotzdem hast du jetzt gerade gesagt, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachfrage, ich orientiere mich an der Seitenlinie. Denn dein Kopf hängt ja im besten Fall ein bisschen praktisch nach hinten, so ein bisschen überstreckt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber was siehst du denn dann, wenn du mit hoher Geschwindigkeit diese 1,6 Kilometer dann runterrast?
Ja, also man mag es kaum glauben, aber man sieht sehr viel. Und
ich gucke mir mal die Landschaft an. Was siehst du, was ich nicht sehen würde?
Es gibt sogar Bahnen, wo das tatsächlich möglich ist. Ich erinnere an Königssee, wenn man aus der einen Passage rauskommt und die Bergkulisse eben sieht und sich dann wirklich sehr stark konzentrieren muss, dass man die Einfahrt in die nächste Kurve da nicht verpasst. Und als ich in Vancouver vom Bobstart mal gefahren bin, hatte ich das Gefühl, ich sehe ganz Kanada, weil der Start dann doch relativ steil dann in die Kurve 1 verlief. Aber also man orientiert sich an den Seitenlinien, an den Seitenbanden sozusagen, und solange die Kurven nicht abgehangen sind aufgrund Witterungsbedingungen, habe ich sogar die Möglichkeit, wenn ich in die Kurve reinfahre, das Ende zu sehen und beziehungsweise eigentlich den ganzen Kurvenverlauf. Das, was ich nicht sehe, ist das, was unmittelbar vor meinen Füßen ist. Also 1, 2, 3 Meter, und alles andere ist aber für mich ersichtlich.
Okay, das heißt, da musst du dann vertrauen und musst natürlich trotzdem das Einfahren in die Kurve sicherlich vorbereiten. Von Formel-1-Fahrern weiß man das, auch von Sprintern manchmal, dass sie die Strecke vorher ablaufen. Machst du auch so etwas? Im Fernsehen sieht man das auch bei Rennrodlerinnen, dass sie den Kopf manchmal so hin und her bewegen, als wenn die schon die Strecke so geistig vorfahren. einmal in die Kurve nach links und dann wieder nach rechts legen. Machst du sowas auch?
Ich versuche zumindest vor den ersten Fahrten nochmal die Strecke da so durchzugehen. Ansonsten habe ich so für mich das so definiert, dass das nicht notwendig ist, weil ich mich auf das Hier und Jetzt eben einstellen muss. Und im Kopf geht man, bevor der Trainingslauf oder Wettkampflauf startet, immer perfekte Läufe durch und nie das Szenario, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn eine Einfahrt mal ein paar Zentimeter zu spät ist oder zu früh und dann sich die Druckverhältnisse halt ändern. Das kann ich idiomotorisch gar nicht mit einfließen lassen. Und in dem Moment versuche ich dann wirklich eher auf mein Körpergefühl, mich darauf einzulassen und auf die Situation, die mir unmittelbar vor den Füßen liegt, sozusagen. Und wir machen aber am Anfang der Woche, es steht so eine Art Trackwalk, eine Bahnbegehung und können da jeden Zentimeter der Bahn dort ausloten. Und ja, nach dieser Zeit sozusagen darf man das Bahnprofil auch gar nicht mehr betreten, weil man natürlich auch zu viel Dreck in die Bahn mitbringen würde. Oder Verunreinigungen und dementsprechend.
Also jedes Blatt, jedes kleine Ästchen wäre ja etwas, was für euch wahrscheinlich ein Albtraum wäre, weil das sofort bremsen würde. Wir rutschen ja selbst mit sichtbarem Laub schon noch den Berg runter. Du bist ein absoluter Profi im Rennrodeln, liebe Diana. Du bist Gewinnerin der Silbermedaille Olympische Spiele 2018 Pyeongchang, zweimal Europameisterin, viermal Bronze bei Weltmeisterschaften, zweimal Juniorenweltmeisterin. Weltcup-Bilanz, 9 Siege, 4-mal Silber, 14-mal Bronze. Eieieiei, dass du Zeit hast für uns heute am Sonntag, das freut mich sehr. Bis gleich, Diana.
Ja, man braucht nicht nur ein bisschen wenig, sondern ganz schön viel Ehrgeiz. Denn tausende Leistungssportlerinnen sind genauso hochmotiviert aus der ganzen Welt mit allen möglichen Sportarten zurzeit auf einen Haufen bei Olympia. Unsere naive Vorstellung ist ja immer, Hauptsache dabei sein. Aber seit Freitag gibt's wieder bei ZDF und ARD natürlich zu sehen, was in Peking los ist, wer kämpft, wo sind die Besten der Besten am Start und wer gewinnt eine Medaille. Aber wie geht's hinter den Kulissen denn tatsächlich zu? Diana Eidberger weiß das. Sie hat's schon mal erlebt als Rennrodlerin. Bei den letzten Olympischen Spielen hat sie Silber gewonnen in dieser Disziplin. Hat dich denn jetzt schon, du musst ja dieses Jahr leider zu Hause bleiben, das Olympia-Fieber schon gepackt?
Ja, auf alle Fälle. Also so ein olympischer Winter, der packt einen von vornherein und eigentlich schon mit Abschluss der letzten Spiele, wo ich sehr erfolgreich war. Und man arbeitet natürlich auf dieses Ziel hin. Dieses Jahr ist es mir nicht vergönnt gewesen und deswegen darf ich zuschauen, was mich natürlich nicht weiter unnervöser lässt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hattest einfach Corona, du hattest ein paar Stürze und Verletzungen, du fühlst dich einfach nicht richtig, hast die Saison vorzeitig beendet. Das sage ich jetzt nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt erst zuschalten. Drei Fahrerinnen dürfen mit, drei Deutsche sind im Weltcup, die da vor dir lagen. Dann bist du eben krank geworden, keine Chance, die Leistung nochmal zu verbessern. Ahnt man dann schon so als Profi, Mist, das wird diesmal nichts mit Olympia? Ja, schleicht sich das schon so ein, dieses Gefühl?
Ja, definitiv. Und die Covid-Infektion Mitte Dezember war auch nicht ausschlaggebend dafür, dass ich letztendlich mich nicht mehr empfohlen habe, sondern mir sind schon zwei Wochen vorher aufgefallen, dass das eine enge Kiste werden wird. Und unsere zwei Youngsters, die jetzt auch das erste Mal mit zu Olympischen Spielen fahren, die Julia Taubitz und die Anna Behreiter, die haben von vornherein super Gas gegeben und waren weit vor mir und meiner Teamkollegin Nathalie Geisenberger. Und ich wusste ganz genau, das wird auf einen Stechen hinausgehen. Und wenn es eine Punktgleichheit ist, dann würde ich definitiv aufgrund der Vorleistung aus den letzten Jahren den Kürzeren ziehen müssen, weil eine viermalige Olympiasiegerin, die lässt man nur selten zu Hause.
Ja, das glaube ich. Und du musst ja noch mal hin und noch mal Gold holen, oder?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also ich gehöre leider nicht mehr zu den Youngstars, sondern bin schon eine, ja, etwas in Anführungsstrichen ältere Athletin.
Sagt eine Frau mit Anfang 30, hallo?
Das sagt, ja, im Sport vielleicht ist das schon so Anfang des Rentenalters, aber ich habe auch ganz andere Aufgaben in meinem Leben. Ich bin seit fast 2 Jahren Mutter eines ganz wundervollen Sohnes. Ich versuche gerade mein Leben aufzubauen und dementsprechend auch ja irgendwo schon Wege einzuschlagen, die nach meiner sportlichen Karriere dann ja in Richtung Alltag auch führen.
Ja, genau, denn das andere, das Leben als Leistungssportlerin ist ja ein Ausnahmezustand. Du beobachtest den noch als Kommentatorin. Jetzt haben ja die Olympischen Spiele auch immer noch mal die Chance, eine Aufmerksamkeit für eine Sportart zu liefern. Ist dieses Event eben deswegen auch so wichtig für euch als Sportler, Sportlerin, noch mehr vielleicht als eine Europa- und eine Weltmeisterschaft?
Ja, definitiv. Also die Aufmerksamkeit gerade rund um Sponsoring und von dem Ergebnis, was man bei Olympischen Spielen hat, zehrt man auch wirklich 4 Jahre lang oder wahrscheinlich das ganze Leben. Und von daher kann man mir zum Beispiel meine Silbermedaille von 2018, man kann die mir einfach nicht wegnehmen und ich werde im Gedächtnis der Leute als Silbermedaillengewinnerin auch bleiben. Und umso wichtiger ist das für den Sport allgemein. Weil es sind halt nicht alle Fußballer und wir können auch nicht davon leben, sondern müssen halt schon dafür sorgen, dass auch neben dem Sport Vorbereitungen für Situationen geschaffen werden, für die wir nicht vorbereitet sind. Also sagen wir mal, ein Athlet oder eine Athletin hat einen schweren Unfall und genesst davon komplett, aber kann nicht wieder ins Wettkampfgeschehen einsteigen. Das sind immer Fragen, die natürlich damit eine Rolle spielen und dementsprechend müssen wir schon das Ganze so vorbereiten, weil man von den Sportarten, die ausgestrahlt werden, nicht unbedingt sein Leben lang zerren kann.
Das stimmt. Und würdest du denn sagen, Rennrodeln gehört zu den gefährlichen Sportarten?
Ja, das auf alle Fälle. Es ist nicht so, dass ich am Start stehe und wenn unterwegs während der Fahrt mir irgendwas auffällt, dass ich dann einfach sage, okay, ich steige an der Stelle aus, hier funktioniert was nicht. Wie bei einem Sprinter zum Beispiel, der bei einem 100-Meter-Läufer, der ja nach 60 Metern einen Krampf kriegt, einfach zur Seite rausgeht und sagt, ich bin raus, das funktioniert nicht. Ich muss von Anfang an am Start sitzen und wissen, dass ich erst aussteigen kann, wenn ich im Ziel angekommen bin und dass im Idealfall das auch ohne Blessuren, ohne Gefahren dort stattfinden muss. Und
hat sich der Blick auf diesen Sport nochmal geändert, seitdem du Mutter bist? Wenn man denkt, du hast gerade gesagt, man hat nur diesen dünnen Rennanzug an, ja, man hat ja wenig Schutz, klar, ihr habt den Helm auf, aber wenn dieser Schlitten dann in der Bahn umkippt, dann sind das ja schon schwere Stürze. Wollen wir darüber gleich nochmal reden?
Ja, sehr gerne.
Machen wir im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist Diana Altberger. Bis gleich, Diana. Olympia läuft, die Winterspiele aus China. Die deutsche Mannschaft ist angereist und eine, die schon eine Silbermedaille im Schrank hat, Diana Altberger, oder vielleicht liegt sie auch gar nicht im Schrank, Diana, ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Ja, das schöne Schätzchen, wo liegt denn das?
Das habe ich tatsächlich auf unserer Wohnzimmerkommode liegen in einer kleinen Glasvitrine, auch so, dass man nicht unbedingt als erstes den Blick darauf wirft, weil man hat schon die kuriosesten Geschichten gehört, wo Medaillen gelagert werden und wohin sie verschwinden, wenn man nicht drauf aufpasst.
Ja, allerdings, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt haben wir gerade gesagt, es ist ein Sport, der durch Olympia natürlich auch nochmal eine Aufmerksamkeit bekommt. Es ist aber eben auch ein Sport, wenn dir etwas passiert, anders als vielleicht bei einem Fußballer, hat man nicht ein Leben lang ausgesorgt. Machst du dir denn, seitdem du Mutter eines zweijährigen Sohnes bist, nochmal andere Gedanken über deine Gesundheit, wenn du in den Eiskanal hinabrauscht? Oder ist das für dich unabhängig davon, ob du eine Familie zu Hause hast oder nicht?
Ich glaube, in dem Moment, wenn ich am Start sitze, ist dieser Gedanke gar nicht so vorherrschend. Darf er auch überhaupt nicht, weil ich ja im Hier und Jetzt sein muss. unterbewusst sieht es, glaube ich, ganz anders aus. Und nachdem ich diesen Winter das ein oder andere Mal gestürzt bin und glücklicherweise von alleine auch aus der Bahn wieder aufgestanden bin und man sich dann doch fragt, muss das jetzt eigentlich sein und ist das überhaupt notwendig? Brauche ich das Ganze, diesen Nervenkitzel, um mein Leben irgendwo einen gewissen Kick zu verpassen? Den kann ich mir auch holen, wenn ich das Badewasser zu heiß mache und zu schnell da drin aufstehe. Also von daher habe ich da, glaube ich, unterbewusst schon eher den Respekt vor dem Sport, dass was Ernsthaftes passieren kann und ich definitiv auch die Verantwortung nicht nur für mich mehr trage, sondern auch für meine Familie.
Hat dein Rennanzug eigentlich so kleine Bremsnoppen? Also wenn du vom Schlitten fällst, hat er dann so kleine Stopper oder bist du dann wie so ein Papierschiffchen auf hoher See, slidest du dann einfach durch den Kanal?
Tatsächlich ist es so, dass wir keine Bremsnoppen haben. Mittels unserer Handschuhe, wo Spikes dran verbaut sind, haben wir die Möglichkeit, ein bisschen im Eis zu bremsen. Und ansonsten muss man echt warten, bis die Session beendet ist und das ganze System zum Stehen gekommen ist. Und im Normalfall ist man auch bei vollem Bewusstsein und weiß auch stets, wie man bremsen muss oder wie man sich zu verhalten hat, ohne dass bei dem Sturz und beim weiteren Hinabgleiten der Bahn eben nicht noch weiteres passiert.
Das kann ich mir vorstellen, dass das ganz schöne blaue Flecke gibt, wenn man dann mit diesem dünnen Rennanzug, der ja auch null Polsterung hat, dann da die Eisbahn runtergleitet. Jetzt haben wir gesagt...
Ja, das ist definitiv so.
Ja, kein Problem. Denn wir haben jetzt ja gerade gesagt, so die Athleten sind angekommen bei den Olympischen Spielen. Was heißt das? Wir wissen ja alle Corona, alle haben sich vorher isoliert, zigmal getestet, trotzdem gibt es schon den einen oder anderen Fall in der deutschen Mannschaft. Ist die Sorge, dass das Virus die Mannschaft erfasst, das größte? Oder glaubst du, die können das abschalten und sagen, komm, wir wollen die Bahn kennenlernen, wir wollen unsere Zimmer sehen und wir wollen einfach ankommen bei diesen Spielen?
Ich glaube schon, dass es vor Abflug eine Mischung aus beiden war. Natürlich die Sorge, dort negativ getestet zu bleiben, aber auch die positiven Vibes eben mitzunehmen. Also die Aufregung von der Einkleidung, die vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Dann der Abflug und das Betrachten des Olympischen Dorfes. Und das Olympische Dorf wird als der sicherste Platz der Welt deklariert. Und dementsprechend ist, glaube ich, schon die Vorfreude auch auf die Wettkämpfe groß, weil das ein ganz anderes Format ist. Die Aufmerksamkeit auf die Wettkämpfe liegt ganz anders. Aber natürlich auch die Sorge, dass Covid-19 nicht in diese Blase gelangt und man kurz vor Wettkampf dann noch ein positives Testergebnis hat und dann ausgeschlossen wird.
Das wäre ja wirklich ärgerlich, ne? Dann bist du, hast den Flug, du bist eingekleidet worden, du sitzt im Zimmer und dann ist dein Test positiv. Darf man die Klamotten, die man dann bekommt, eigentlich vorher auch schon mal tragen? Oder auf keinen Fall?
Doch, die darf man tragen. Man darf sie sogar oder man sollte sie sogar waschen. Und es gibt auch die Möglichkeit, im Olympischen Dorf die zu waschen, weil ich kann mich noch gut dran erinnern, wie 2018 das Essen in der Mensa in einem riesigen Raum sich dann tatsächlich in den Textilien festgesetzt hat und man einen Wäschekorb hatte, nur mit den Sachen, mit denen man in der Mensa war und die alle zwei Tage dort gewaschen hat.
Okay, also das heißt, du musst die Sachen selber waschen bei Olympia oder hast du nicht so ein Wäschezeugwart, der an deine Zimmertür klopft und sagt, ja, Diana, bitte den Wäschekorb rausstellen?
Nein, den gibt's nicht. Es gibt, soweit ich weiß, sogar Waschmittel, aber dank Schleichwerbung an dieser Stelle, Ariel Potts oder von Lenore gibt's die auch, hat man da die Möglichkeit, auch was mit in das Gepäck zu nehmen.
Okay, also das klingt nach Handwäsche, die man selber machen muss, über andere Annehmlichkeiten für olympische Sportler und Sportlerinnen, die du vielleicht jetzt vermisst, während die Kollegen in China sind, müssen wir gleich reden. Ja, wir steigen gleich ein in den Tagesablauf in so einem olympischen Dorf. Gleich mehr mit Diana. Jana Altberger. Schöner Bundesstaat, Colorado, da kann man glaube ich auch ganz gut Skifahren. Nicht zu übersehen ist auf jeden Fall, wenn wir die Glotze anschalten. Es läuft stundenlang Wintersport im Fernsehen. Selbst Skimuffel unter uns und Curling-Ignoranten interessieren sich für das, was in Peking mit unseren Athleten gerade geschieht. Es laufen die Olympischen Winterspiele. Rennrodlerin Diana Altberger ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. 109 Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen, die einen müssen früh morgens ran, die anderen spät abends. Gibt's denn im Olympischen Dorf, denn du hast Olympia schon mal erlebt, einen typischen Tagesablauf?
Ja, ich glaube, man muss es jetzt ein bisschen getrennt betrachten von der Situation, die dort vorherrscht. Aber sehr gerne erzähle ich von meinem Tagesablauf. von Pyeongchang 2018. Ich habe meinen Tagesablauf relativ zeitnah schon an meine Wettkampfzeit angepasst. Mhm. Und bei uns beim Rennrodeln sind die Wettkampfzeiten sehr weit und spät sehr weit nach hinten gelegt und spät am Abend. Und dementsprechend wusste ich, wenn ich am Abend müde bin, dann kann ich keine Topleistung abliefern. Also habe ich mich zusammen mit meiner Zimmerkollegin, das war die Nathalie Geisenberger, haben wir uns bis nachts um eins oder bis halb zwei so um die Dreh haben wir uns wach gehalten und auch gezwungen, auch wenn wir müde waren, weil wir wussten, wir verschieben quasi unseren Tagesablauf ein paar Stunden nach hinten, damit wir auch am Abend echt fit sind und unsere Höchstleistung.
Was habt ihr gemacht, um wach zu bleiben? Partys, gezockt, gelesen, geredet, Nägel lackiert, Bücher gelesen?
Tatsächlich eher die letzteren Varianten. Also wir haben uns viel unterhalten, wir haben uns die Fingernägel lackiert tatsächlich. Wir haben uns ja das gemacht, was Mädchen eben sonst gerne auch machen. Also es ist jetzt nicht ausgeartet in eine Pyjama-Party aber.
Um den Biorhythmus praktisch in den Leistungszeitplan hineinzuschieben. Schlau.
Genau.
Hat ja auch funktioniert.
Das hat super funktioniert. Wir sind dann meistens um 10, halb elf sind wir aufgestanden, gemeinsam frühstücken gegangen. Dann haben wir die Schlitten vorbereitet. Ich war beim Training, bin ein bisschen laufen gegangen. Danach versucht man sich nochmal hinzulegen zum späten Nachmittag hin. Wer eben ein Mittagsschlafmensch ist und ich bin definitiv einer, habe ich nochmal ein paar Minuten Ruhe gebraucht, um wirklich runterzufahren. Danach ist man zum Mittag gegangen, am späten Nachmittag, weil man natürlich auch die Energie brauchte, um dann um 5 Richtung Trainings- und Wettkampfstätte zu fahren. Und das hat echt super funktioniert.
Okay, das heißt, es gab für euch dann auch die ganze Zeit immer etwas zu essen, weil man eben wusste, Wettkämpfe sind zu unterschiedlichen Zeiten. Du musstest jetzt nicht wie in so einem Hotelbuffet zwischen 1 und 3 dann auch essen, sondern du konntest dir das individuell einteilen.
Ja, genau. Also die Mensa, die ist dort 24/7 geöffnet und bietet auch zu jeder Zeit alles an. Also ich hätte auch zum Frühstück schon eine Pizza haben können oder dann abends, wenn es mich gelüstet, ein Müsli.
Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade gesagt, dann haben wir noch den Schlitten vorbereitet, so ganz kurz nebenbei. Für uns als Familien heißt das ja, ab in den Keller, gucken, wo der steht, neben all den alten Koffern oder sonstigen Lampen und irgendeiner Couch. Und dann mal gucken, sind die Kufen rostig und irgendwie Platz schaffen im Kofferraum, um den da reinzudrücken, die Kinder ins Auto und ab geht's. Was heißt das für euch, den Schlitten vorbereiten?
Im Prinzip schon das Gleiche, also nur, dass wir noch ein paar Handgriffe mehr dazu machen. Bei uns werden die Schienen geschliffen, also der Stahl, der auf der Kufe drauf verbunden ist, kann ich im Übrigen auch jeden Freizeitrodler empfehlen, wenn dann mal Rostflecken auf der Schiene zu sehen sind, einfach mit ein bisschen Schleifpapier das beseitigen und dann wird wahrscheinlich das Gerät auch wieder tipptopp funktionieren.
Ah, guter Tipp.
Ja, genau.
Noch irgendwie Olivenöl drauf oder Seife, sowas?
Meine Mutter hat früher auf unseren Schlitten immer mit ein bisschen Speck drüber gerieben, aber bei uns im Leistungssport greifen wir dazu anderen Mitteln, Polierpasten. Es wird das perfekte Material ausgesucht für den Wettkampf und auch natürlich für die Witterungsbedingungen, die dort herrschen werden. Mhm. Wenn es schneit, wird ein anderes Schienenmaterial ausgesucht, wie wenn es knackig kalt ist bei minus 5 Grad und Sonnenschein und dementsprechend muss man sich sehr gut darauf vorbereiten.
Und wenn ich dich richtig verstehe, macht ihr das auch selbst? Da ist wie beim Wäschewaschen auch niemand, der das für dich macht. Oder sagt der Coach, komm Diana, ich bereite dir schon mal vor und dem Team.
Tatsächlich gibt es bei uns Coaches, die dafür zuständig sind und die wirklich über Jahrzehnte sich ein Know-how angeeignet haben und uns wirklich perfekt da vorbereiten können. Schlussendlich bin ich die Pilotin und muss mit dem Gerät fahren und da wird natürlich auch sehr auf meine Bedürfnisse und Wünsche eingegangen. Ich bin eher der Typ, ich möchte mein Gerät anpacken, ich möchte lenken können und es gibt ganz andere, die sagen, sie wollen, dass das Gerät sehr leichtgängig ist und dementsprechend kann man da Einstellungen treffen, dass es auch für jeden dort optimal passt und gerecht wird.
Klingt nach so einem richtigen Feintuning. Wir müssen vielleicht gleich mal besprechen, Rodler und Rodlerinnen, das ist ja eher so eine kleine Familie, stelle ich mir vor. Man kennt sich von Wettkämpfen, die Stärken und Schwächen des anderen. Und wie ist das dann, wenn man zusammen auf einem Wettkampf ist? Bleibt man dann freundschaftlich verbunden oder ist das dann doch so ein bisschen Konkurrenz? Gleich mehr mit Diana Altberger.
Rennrodeln, das wisst ihr, glaube ich, ist kein Massensport, so wie Fußball oder wie Handball. Und wenn man sich dann bei Weltcuprennen begegnet, dann ist Rennrodeln und die Rennrodler und Rodlerinnen sowas wie eine kleine Familie. Man kennt sich. Aber letztlich doch auch eine Gruppe von Einzelkämpferinnen, oder Diana?
Ja, definitiv. Ich versuche natürlich, dass die ganze Mannschaft und alle Leute da irgendwo als ein Teil eines großen Systems und Teil einer großen Familie zu sehen, weil schlussendlich sind ja die Gedanken, die jeder Einzelne hat, ja irgendwie ja vergleichbar mit den eigenen.
Und wenn jetzt ihr in einem olympischen Dorf seid, weiß man ja zum Beispiel, die Eishockeyspieler können gut feiern, ja. Und du hast aber am nächsten Tag deinen Wettkampf. Nehmen die dann darauf Rücksicht oder feiert ihr dann die Nacht noch härter?
Tatsächlich war es 2018 so, dass glücklicherweise die Eishockeyspieler ganz zum Schluss dran war und keine Wettkämpfe mehr im Anschluss stattgefunden haben und man definitiv danach ausgelassen feiern konnte. Aber gerade zu Olympischen Spielen wird diese Sportfamilie nochmal viel, viel größer. In den 3 Jahren Vorbereitung davor und auch im normalen Wettkampfmodus ist man eher so die kleine familiäre Rodelgeschichte, die man da hat. Und sobald Olympische Spiele sind, kommen Biathleten mit dazu, es kommen Nordisch Kombinierte mit dazu, es kommen Skispringer, Bobfahrer, Eishockeyspieler.
Oh, krieg ich eine Gänsehaut. Dann passiert dieses, was man immer als das Besondere bezeichnet von Olympia, ne?
Wenn man das so nennen möchte, ja.
Ja. Ja, ich finde, das ist schon schön. Gibt's denn irgendeine besondere Annehmlichkeit, die du sehr genossen hast als olympische Sportlerin, die sonst vielleicht fehlt im normalen Wettkampfalltag?
Ja, also es ist schon das Familiäre. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, als wir zum Frühstück gegangen sind, Laura Dahlmeier noch mit uns zusammensaß 2018 und man sich unterhalten hat beim Essen und man hat dann noch viel Glück gewünscht und ein paar Stunden später holt sie Gold. Also das ist dann schon etwas, was einen selber auch begeistert und in dem Moment denkt man sich, boah, cool, sie hat ihren Wettkampf schon hinter sich und sie hat es geschafft, ich möchte das auch schaffen. Und
ja, guck noch mal, was sie gefrühstückt hat, das will ich auch.
Ja. Und das steckt dann so allgemein an und man merkt da die Emotionen, wie die alle zusammen in dieser olympischen Geschichte dann eben wachsen. Und davon zehrt man ein ganzes Leben lang. Wenn ich mir jetzt meine Läufe angucke von vor 4 Jahren, wenn ich die Erlebnisse nochmal Revue passieren lasse, wenn ich mir meine Bilder angucke, da ist das schon sehr überschwänglich und überkommt mich natürlich die Emotion auch nochmal.
Jetzt bist du groß geworden in Ilmenau und Thüringen. Das ist eine Hochburg des Rennrodelns. Da gibt es ja schon, glaube ich, in der Grundschule erste Wettbewerbe, um neue Sportler und Sportlerinnen zu finden. Warum Rennrodeln? Ich meine, du weißt, dass es auch andere Sportarten gibt, ne? Oder kam das überhaupt nicht in Frage, wenn man in Ilmenau aufwächst?
Ja, tatsächlich wusste ich das vorher schon, dass es andere Sportarten gibt. Aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich war nie sportlich zu begeistern. Ich war gefühlt so hoch wie breit und ab während eines Schulwettkampfes tatsächlich den Zuspruch erhalten, nachdem ich diesen Schulwettkampf auch gewonnen habe, dass ich einfach mal beim Training vorbeischauen sollte. Und dann war ich beim Training dort und dann haben wir uns in der Halle bewegt und ich als Sportmuffel eigentlich gar keine Lust dazu gehabt.
Und du hast eigentlich gedacht, ich leg mich da mal auf den Schlitten und chill da so ein bisschen. Ne?
Tatsächlich wollte ich nur rodeln und bin dann aus dem Geschehen wieder ausgestiegen und dann hat meine damalige Trainerin bei meinen Eltern gebaggert und hat jeden Tag angerufen, dass ich doch wieder zurückkommen soll und dass aus mir was ganz Großes werden kann. Und dann bin ich schlussendlich.
Und diese Frau hat recht gehabt, das muss man sagen. Die war hartnäckig, ja. Und du natürlich auch dann mit deinen ganzen Trainingseinheiten. Bei Skispringern weiß man ja, Diana, da zählt auch jedes Gramm Körpergewicht. Ist es bei Rodlern und Rodlerinnen eher gut, dann auch mal einen schönen Burger und Spaghetti zu essen und eher ein bisschen mehr drauf zu haben? Dann liegt der Schlitten auch schwerer auf dem Eis?
Ja, dieser Trugschluss, der ist seit ein paar Jahren eigentlich schon überarbeitet und hinfällig. Also gerade unsere beste Athletin, Julia Taubitz, ist sehr zierlich und auch nicht so hoch gewachsen.
Okay. Ich dachte nur, es wäre vielleicht auch ein Sport für mich, weil ich gerne was esse, aber okay.
Es kann jeder mal Rodeln ausprobieren und ich glaube auch, dass man eine ganz andere Sichtweise zu dem Sport hat, wenn man das mal ausprobiert hat. Also
kannst du dich
wenn
noch
du gerne fahren möchtest, kannst du dich jederzeit bei mir melden.
Okay, das überlege ich mir. Also ich merke schon, man ist nie zu alt, um da runter zu rodeln. Ich rodel ja tatsächlich ganz gerne, also mit einem privat, mit so einem ganz normalen Schlitten. Aber kannst du dich denn noch das erste Mal auf deinem Rodelschlitten liegend erinnern? Diese erste Fahrt durch den Kanal?
Ja, zumindest weiß ich, dass ich sehr aufgeregt war. Wir waren damals in Oberhof zum Training, da wo auch nächstes Jahr die Weltmeisterschaft stattfinden soll. Und ich weiß, ich bin aufgestanden im Ziel und war total aufgeregt, weil man hat dort eine super lange Gerade. Und ich habe die Gerade von links nach rechts komplett ausgemessen und bin da gar nicht schnurstracks durchgefahren, sondern habe gefühlt jeden Zentimeter Eis mich spüren lassen und fand das trotzdem so aufregend und war so begeistert, dass ich dieses Gefühl einfach immer wieder haben wollte.
Natürlich fährst du die Strecke heute schnurstracks wie am Seil gezogen. Und warum wir Deutschen eigentlich so gut sind im Rodeln und so viele Preise abräumen, das musst du mir gleich mal erklären. Diane Altberger, die Rennrodlerin, ist unser Gast im hr3 Sonntagstalk.
Habt ihr einen Schlitten im Keller und wartet nur darauf, dass es schneit, damit ihr den Haushang runterrasen könnt. Selbst wenn ihr euch eigentlich nur für die WOC-WM von Stefan Raab interessiert hat und echter Leistungssport nicht euer Alltag ist und das letzte Mal in Rodeln irgendwas vom Hackel-George aufgeschnappt habt, dann Ohren auf. Wir haben heute eine der besten Rennrodlerinnen eingeladen. Deutsche Fahrer und Fahrerinnen sind nämlich seit Jahrzehnten sowas von top erfolgreich und medaillengierig in diesem Sport, dass man, wenn man Medaillen sammeln will, erstmal an den deutschen Leistungssportler und Sportlerinnen vorbei muss. Eine der besten Rennrodlerinnen der Welt ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk, Diane Altberger. Warum ist unsere Nation so eine Rennrodelnation?
Ich glaube, das Geheimnis liegt tatsächlich daran, dass wir 4 Stützpunkte in Deutschland haben, mit 4 unterschiedlichen Bahnen und man im Kindesalter schon lernt, auf diesen Bahnen umzugehen, unter verschiedenen Voraussetzungen einen Wettkampf zu bestreiten und natürlich das Alter, wenn man sich für den Rodelsport entscheidet, doch sehr jung ist und man natürlich dann auch mit dem Wettkampfmodus, mit dem nötigen Biss, mit der Disziplin eben aufwächst, um dann eben ganz, ganz vorne zu stehen oder ganz oben zu stehen.
Du hast es am Anfang der Sendung gesagt, Diane, es sind manchmal Nuancen, wie man vielleicht die Kufen einfettet oder schleift oder wie man den Schlitten ganz genau bearbeitet. Diese Detailliebe, ist das etwas, was man mitbringen muss, um gut zu sein?
Das entwickelt sich über die Jahre, so wie man gewisse Erfahrungswerte für verschiedene Bahnprofile eben erlangt oder für gewisse Trainingsprinzipien. Und so wächst man auch mit den Aufgaben eben des Schlittenbaus. Und ich kann hier behaupten, nicht nur behaupten, sondern kann ja erzählen, dass ich in Physik echt nicht gut war. Und ich glaube, ich hatte mal eine 5 auf dem Zeugnis in Physik, habe mich auch dagegen entschieden. Aber ich weiß jetzt ganz genau, was mit meinem Schlitten, was mit mir passiert, wenn ich zu spät in die Bahn oder zu spät in die Kurve reinfahre. Und was passiert, wenn ich dementsprechend nicht reagiere. Und von daher habe ich jetzt ein ganz anderes Verhältnis und ein ganz anderes Wissen zum Thema Physik, wie vor 10 Jahren noch.
Das stimmt. Und du warst ja auf einem Sportgymnasium. Du hast in dieser Zeit auch zweifache Juniorinnen-Weltmeisterinnen-Titel eingesammelt. Also war der Weg dann auch schon vorprogrammiert, dass man den weitergeht. Diese Erwartungshaltung war auch bei dir selbst da?
Ja, definitiv. Ich bin mit 13 Jahren an das Sportgymnasium gekommen, habe natürlich zu Hause ja irgendwie auch alles stehen und liegen gelassen und meinem Leben komplett den Sport gewidmet. Und im Vergleich zu meinen Anfängen, wo ich eigentlich gar nicht sportbegeistert war, bis heute hin, wo ich mir ein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen kann, ist das eine Karriere, die so, ich sag mal in Anführungsstrichen, vorschriftsgemäß für einen Rodler ist. Vereinsarbeit zum Sportgymnasium, Abschluss, eine Förderstelle oder eine Möglichkeit zu finden, den Leistungssport mit dem Privatleben eben zu vereinen, um das Hobby, was man früher hatte, tatsächlich zur Berufung zu machen.
Da müssen ganz schön viele Rädchen ineinander greifen. Was glaubst du denn als Mom eines 2-jährigen Sohnes, wenn der mit 13 sagt, ciao Mama, ich bin jetzt mal weg im Sportgymnasium? Das heißt ja auch ein Einschnitt für die Familie und für die Familienstruktur.
Ja, definitiv. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Ihre erste Angst war, Diane, sobald du irgendetwas anfängst, was zum Thema Doping gehört, dann ist dies Ganze für dich Geschichte gewesen und wir wollen nur, dass du erfolgreich bist und dass du auf dich aufpasst und das Thema Doping natürlich für uns allgegenwärtig und wir müssen uns an sehr, sehr viele Regularien da halten, damit der Sport auch sauber bleibt. Aber meinen Eltern war das von vornherein eben bewusst und da ist die Sorge natürlich auch da, dass irgendetwas passieren könnte, wenn man jetzt nicht mehr die Kontrolle über das Kind hat und nicht mehr weiß, macht es die Hausaufgaben rechtzeitig oder wie läuft das in der Schule und muss dort natürlich dem Kind auch blind vertrauen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern den Schritt so gewählt haben und mir dieses Vertrauen auch entgegengebracht haben. Und
bist
heute
du erwachsen?
Kann ich sagen,
ja. Entschuldigung.
Heute kann ich sagen, dass wenn mein Sohn irgendwann kommt und möchte etwas Ähnliches erleben, kann ich sagen, ja, viel Spaß dabei, weil die Internatszeit, die möchte ich echt nicht missen. Das war mit die schönste Zeit in meinem ganzen Leben.
Bist du da ehrgeizig geworden, um deine Ziele auch zu erreichen? Und kann man das auch auf andere Lebensbereiche übertragen?
Ja, vor allem habe ich gelernt, die Ellenbogen auch mal einzusetzen und für Dinge zu kämpfen. Ich habe schon früh gelernt, mit mir selber zu arbeiten und nicht immer nur Mama und Papa im Background zu haben, sondern im schlimmsten Fall muss ich für mich eigenständig eben Entscheidungen treffen und kann das natürlich an der Stelle nur befürworten, weil dementsprechend spricht man nicht umsonst dafür, dass Athleten sehr viel Disziplin, Ehrgeiz haben und man mit denen sehr gut arbeiten kann, auch im späteren Leben in diversen Unternehmen.
Also wärst du Personalchefin, würdest du immer Leistungssportlerinnen einstellen?
Ich wäre eher die Sekretärin. Ich kann viel besser organisieren und bin Mittelsfrau sozusagen, weil ja die Verantwortung für den ganzen Haufen möchte ich dann doch nicht haben.
Aber auch du kennst die Erfahrung von Niederlagen. Was nimmst du mit aus einer Niederlage? Manche Menschen zerschmettert das ja am Boden für Monate. Und bei euch Leistungssportler hat man immer das Gefühl, ihr zieht daraus immer noch irgendwas Gutes.
Ja, schlussendlich wird sich die Welt trotzdem weiter drehen. Und auch wenn sie ein bisschen schief hängt, wird mein Tagesgeschäft ganz normal irgendwo einen Weg finden. Und ich kann das, was passiert ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann dafür sorgen, dass in der Zukunft eben solche Situationen eben ganz anders gelöst werden und ich dort gestärkt aus dieser Situation eben rausgehe. Und das kann ich allen nur beipflichten, sich nicht so lange an Dingen aufzuhalten, die man einfach nicht mehr verändern kann. Es ist schlimm und traurig und man muss auch Raum geben, das zu fühlen. Da gehört auch mal Weinen mit dazu oder wütend zu sein oder einfach nicht zu wissen, wohin mit seinen Emotionen. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass nicht das Leben ist, sondern es noch ganz viele Situationen und Augenblicke gibt, die auch wieder viel schöner sind.
Sagt die Rennrodlerin Diana Eidberger. Und gleich musst du mir noch mal sagen, gibt's eigentlich neueste Fashion-Gimmicks am Rennanzug? Ja, und was ist das blödeste Vorurteil über Rennrodeln? Gleich reden wir weiter, liebe Diana.
Olympische Winterspiele in Peking seit Freitag. Und ihr, seid ihr dabei? ARD und ZDF berichten darüber, auch über die Verletzung von Menschenrechten in China. Eine, die nicht mit um Medaillen kämpfen kann, ist Diana Eidberger. Sie musste die Saison 2021/2022 abbrechen nach Stürzen und nach einer Corona-Erkrankung. Eine der besten Rennrodlerinnen der Welt und hat jetzt Zeit, bei mir Gast zu sein im HR3 Sonntagstalk. Also, hau sie raus, deine Expertinnen-Tipps, Diana. Wer gewinnt in Peking eine Medaille?
Tatsächlich musste ich auch schon eine Empfehlung sozusagen abgeben oder zumindest einen Rahmen eingrenzen, wen ich in den Medaillen vorne drin sehe. Und da eignen sich ganz schön viele, zumindest in der Damendisziplin. Wir haben ganz vorweg Julia Taubitz als ehemalige Weltmeisterin oder derzeitige Weltmeisterin im Rodeln aus der letzten Saison. Genau, aus unserer deutschen Nationalmannschaft. Wir haben die Madeleine Egle, kommt aus Österreich, die sich dieses Jahr tadellos präsentiert hat und von Wettkampf zu Wettkampf auch immer stärker geworden ist und auch gezeigt hat, dass die Leistung und die Arbeit, die wir seit Jahren reinstecken, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern hat sich da echt angepirscht und ist durchgebrochen sozusagen durch
Ist richtig aufgeblüht. Also all das, was man gesät hat, kann man jetzt richtig sehen. Das finde ich bei ihr ganz toll.
Man sieht auch bei ihr, wie viel Spaß und Freude sie an dem Sport hat. Und das ist so ziemlich mit das Wichtigste, was es gibt. Dann haben wir mit Nathalie Geisenberger eine sehr erfahrene Athletin, die bereits zu ihren vierten Spielen jetzt aufgebrochen ist, viermalige Olympiasiegerin. Und hat natürlich auch die Erfahrung, was so Olympische Spiele eben mit sich bringt, hat sie absolut, oder das lebt sie und das hat sie absolut vereinnahmt. Und wir wissen, dass Tatjana Ivanova 2018 nicht dabei war, jetzt zurückgekommen ist nach einer schweren Fußverletzung, die da natürlich noch ein Wörtchen mitsprechen muss und oder möchte. Und die Lettinnen haben sich auch nicht so schlecht präsentiert.
Okay,
als
wir da ich frage noch mal, ein Name, wer gewinnt Gold?
Es ist echt schwer, aber ich sage, es wird Madeleine Egle.
Okay, mal sehen, ob du recht behältst. Wenn du recht hast, dann komme ich und rodel mit dir, ja?
Danke, perfekt, das nehmen wir an.
Okay, jetzt musst du nur noch unseren Fragenhagel überstehen. Kurze Frage, kurze Antwort. Blödestes Vorurteil übers Rennrodeln, Diana?
Rodler müssen nichts machen.
Neuestes Fashion-Gimmick am Rennanzug?
Bunte Farben.
Welchen Song hörst du vor einem Rennen, der dich pusht?
Ich höre Imagine Dragons, Whatever It Takes.
Schönste Rennstrecke?
Sochi.
Welchen Sport machst du als Hobby?
Crossfit.
Du hast den Traum, das hast du auf jeden Fall mal im Interview gesagt, mit dem Rennrad die Atlantikküste Irlands entlang zu fahren. Schon in die engere Planung eingestiegen?
Nein.
Dein Sohn ist 2. Schönstes Kinderbuch?
Die kleine Raube Nimmersatt.
Ah ja, hast du auch eins, das du schon 3000 Mal gelesen hast, ne?
Ja.
Ja, genau. Grüffelo kommt dann auch noch dazu. Schlimmstes Kinderlied, was du gar nicht gerne singst, aber immer singen musst?
Ramsamsam.
Jetzt weiß man ja, wenn Kinder zahnen oder wenn der erste Kindergartentag ansteht, wenig Schlaf für Eltern. Wie lässt sich das als Leistungssportlerin kombinieren mit Trainingsplänen und festen Tagesabläufen?
Mit einem sehr, sehr liebevollen Partner, der Verständnis für die Situation hat. Ah. Wenn wir wissen, dass Levi zahnt oder so und krank wird, dann werden wir die Nächte immer getrennt verbringen, damit ich ausreichend schlafe.
Okay, du Wettkämpfe am Wochenende, dein Freund berufstätig werktags. Wo habt ihr gemeinsame Familienzeit?
Tatsächlich am Abend, wenn Levi im Bettchen ist. Haben wir Partnerzeit, genau, und ansonsten eben, wenn Levi von der Kita da ist.
Blödster Tipp fürs gute Muttersein, den du jemals bekommen hast, den man gleich in die Tonne hacken kann?
Das Kind schreien lassen.
Du liebst Disney. Welcher Disney-Film ist total unterschätzt?
Herkules.
Okay. Diana Eidberger, du hast uns den Rennrodelsport ein bisschen näher gebracht mit diesem heutigen Sonntag. Wir freuen uns alle auf die Olympischen Winterspiele in China. Und trotzdem muss man zum Schluss ja nochmal sagen, ist diese Location, ist dieser Standort politisch eine Diktatur, die keinen Freiraum lässt für Medienfreiheit. Ist das etwas, was Sportler, Sportlerinnen berücksichtigen sollen?
Ich glaube nicht, dass Athleten von vornherein mit dem Gefühl und mit den Gedanken zu Olympischen Spielen fahren und sagen, dass sie das Politikum der Welt und die Situation vor Ort ändern wollen mit ihrem Auftreten da. Aber es muss auf alle Fälle ein Athlet sehr gut vorbereitet sein, dass eben Anfragen kommen könnten aufgrund der Menschenrechtssituation, aufgrund Thema Nachhaltigkeit und natürlich jetzt auch die Null-Covid-Politik, dass man nicht überrascht ist und auch nicht von seinen Emotionen aus dem Wettkampf heraus übermannt ist und dann dementsprechend mit gefährlichen Halbwissen glänzt.
Liebe Diana Eidberger, wir drücken dir die Daumen, dass wir dich vielleicht nochmal sehen bei den nächsten Olympischen Spielen. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank auch und ganz liebe Grüße.
Zu Hause in Hessen.